Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Die berühmten Heuschrecken. Diese Unternehmen sind ja so aufgestellt, dass sie nur kurzzeitig investieren, also nur für wenige Jahre. In diesen Jahren versuchen, auf Gedeih und Verderb, das Unternehmen auf Profit zu trimmen, um dann eben mit diesen Bilanzen, mit diesen geschönten Bilanzen, dann eben erneut beim Verkauf Kasse machen zu können.
Die Aufregung in Deutschland ist groß, seit ausländische Investoren deutsche Medien übernehmen und so die Befürchtung, die journalistische Qualität dem Profit opfern. Auch über die osteuropäischen Medienmärkte fallen Investoren und Verlage her und die kommen ausgerechnet aus Deutschland, ein Thema unserer heutigen Sendung. Herzlich willkommen zum Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Am Mikrofon Philipp Banse. Außerdem in dieser Sendung: Verschwörungstheorien im Internet. Ist die Transmediale wirklich noch das Festival für Kunst und digitale Kultur? Und schmeißt den Apfel aus dem Fenster. Düsseldorfer wollen ein neues Betriebssystem entwickeln. Und natürlich gibt es wie immer Netzmusik und den Blockspielbeitrag der Woche.
Breitband Topic.
Das Ende des deutschen Qualitätsjournalismus ist nah, so sehen es die kritischen Geister der Republik, seit ausländische Firmen ihr Geld in deutsche Zeitungen stecken. Wer nur auf die Rendite achtet, riskiert diese nicht für aufwendige Recherchen mit offenem Ausgang, so die Sorge hierzulande. Eine ähnliche Diskussion gibt es seit Jahren in den Ländern Osteuropas. Polen, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Große Teile der dortigen Medien sind fest in ausländischer Hand, vielmehr in deutscher Hand. Gruner und Jahr, Springer, Burda, Holzbrink, deutsche Verlage kaufen seit Jahren Zeitungen und Zeitschriften im jetzt östlichen Teil der EU. Die Essener Watz-Gruppe zum Beispiel hat in Bulgarien und Mazedonien über 70% Marktanteil. Dass dies keine Garantie dafür ist, dass journalistische Qualitätsstandards gedeihen, erklärt Michael Mayer am Beispiel Bulgarien.
Trotz eines insgesamt rückläufigen Trends bei den verkauften Exemplaren macht die Watz-Gruppe noch immer gute Geschäfte. Geschätzte 40% des Konzernumsatzes erzielt das Unternehmen in Osteuropa. Watz-Geschäftsführer Bodo Hombach, der ehemalige Sonderkoordinator der EU für Südosteuropa, koordiniert federführend für die Watz die Geschäfte im Ausland. Erst kürzlich hat man in Russland eine Regionalzeitung gekauft und sieht dies als Ausgangspunkt für weitere Engagements. Bei den 27 Zeitungstiteln, die die Watz in Osteuropa verlegt, betrieb man bisher eine Politik der Nicht-Einmischung, wie Bodo Hombach auf einer Tagung in Berlin sagte.
Ich erlebe sehr wohl im Südosteuropa, dass einem nachgewiesen wird, dass man dort die Seite 1, die Meinung und den Titel noch kaufen kann. Das ist eine extrem wichtige Verantwortung, die dann ein Verlag hat, dass es in seinen Titeln nicht passiert. Ich erlebe sehr wohl, dass es Machtkonstellationen, Interessenskonstellationen auch für Unternehmen gibt, die durch Einwirkung richtige Kampagnen ins Blatt kriegen. Denn eins wäre für uns wirklich ein Problem. Stellen Sie sich mal vor, bei einer Dichte von erfolgreichen Zeitungen in Bulgarien kämen wir nur in die Nähe des Verdachtes, dass wir als Verlagshaus für Bulgarien ein politisches Konzept hätten. Ich hielte das für schwer und auch unmöglich.
Diese Nicht-Einmischung bekommt dem Verlag nicht immer gut. Die Watz hatte vor ein paar Jahren einen in deutschen Feuilletons viel diskutierten Konflikt mit dem Chefredakteur der Tageszeitung Romana Libra. Der Chefredakteur dieser rumänischen Tageszeitung wollte seinen Anteil in der Zeitung versilbern, bekam von der Watz aber nicht den geforderten Kaufpreis. Daraufhin begann in der Romana Libra eine groß angelegte Kampagne gegen die Watz. Von Erpressung und politischem Druck war die Rede. Schließlich einigte man sich mittels eines neuen rumänischen Investors. Jedoch ist unklar, ob diese Version der Wahrheit entspricht. Eine andere lautete: Hombach, dem gute Kontakte zur Regierung in Rumänien nachgesagt werden, störte sich an der regierungskritischen Linie des Blattes. Im Frühjahr letzten Jahres ereignete sich eine ganz anders gelagerte Geschichte in Bulgarien. Die beiden Zeitungen des Watz-Konzerns, Trut und 24 Stunden, starteten gegen die deutsch-bulgarische Historikerin Martina Baleva eine Hetzkampagne. Anlass dafür bot eine wissenschaftliche Konferenz in Sofia, bei der Martina Baleva ihre Arbeitsergebnisse zum sogenannten Massaker von Batak aus dem Jahr 1876 vorstellen wollte. Baleva hatte behauptet, die bis heute im Umlauf befindlichen historischen Fotos seien nachträglich inszeniert und das Massaker der Türken an den Bulgaren sei in seinem Ausmaß übertrieben dargestellt worden. Die Zeitungen des Watz-Konzerns griffen in ihren Titelgeschichten Balewa in reißerischem Stil an und zweifelten ihre Seriosität an. Balewa musste daraufhin fluchtartig das Land verlassen. Alexander Andreev, Leiter der bulgarischen Redaktion der Deutschen Welle, vermisste in der Debatte eine sachliche Auseinandersetzung mit den Arbeitsergebnissen der Historikerin Balewa und meint, dass diese Kampagne politisch gesteuert wurde.
Was die Zeitungen in Bulgarien hätten eigentlich tun sollen, es aber nicht getan haben, ist, dass die Redaktionen klare Positionen in diesem Streit beziehen, dass die Chefredakteure oder die Chefkommentatoren sich auch dazu äußern und nicht das Ganze kommentarlos so ablaufen lassen.
Mittlerweile hat der Verlag jedoch dazugelernt. Watz-Geschäftsführer Bodo Hombach betonte in einem Interview, nach diesem Vorfall bei den osteuropäischen Zeitungen genauer hinschauen zu wollen, die Zügel etwas fester anzuziehen. Alexander Andreev meint, dass es einigen bulgarischen Zeitungen noch immer an verbindlichen Qualitätsstandards fehle.
Ich habe das Gefühl, Herr Hombach versucht, ein neues Profil der Geschäftsführung zu schmieden und meint es auch ernst damit, dass journalistische Qualität, publizistische Qualität in den Watz-Zeitungen groß geschrieben sein muss. Vor einigen Monaten hat man auch in Essen so ein Charta für Qualitätsjournalismus verabschiedet, die auch von den südosteuropäischen und osteuropäischen Zeitungen der Watz-Gruppe übernommen werden soll. Ich merke bislang keine umstürzende Veränderung in den bulgarischen Watz-Zeitungen. Eigentlich aber hat die Watz-Gruppe mit den bulgarischen Zeitungen ein weitaus größeres Problem aus der Sicht der Geschäftsführung. Das sind die sinkenden Auflagen.
Dennoch ist das Engagement deutscher Unternehmen in Osteuropa, wie dem Springer Verlag in Polen oder der Passauer Neuen Presse in Tschechien, noch immer sehr lukrativ. Auch der schweizerische Ringier Verlag hat sich in Osteuropa großflächig eingekauft. Die letzten Jahre haben gezeigt, der Aufbau von verlässlichen wirtschaftlichen und journalistischen Standards ist ein langfristiges Projekt, so formuliert es zumindest der Verleger Michael Ringier, in dessen Haus die Zeitungsinvestitionen in Ländern wie Tschechien, Rumänien, Serbien und Ungarn fast ein Viertel zum Konzernumsatz beitragen.
Die Natur unseres Geschäftes ist halt sehr langfristig. Und man muss einfach daran denken, dass man Werte schaffen muss. Nur der Erfolg ist heute da. Also der Wert ist da, der ist wesentlich höher als das, was man investiert hat. Und wir haben viel investiert und es ist gewinnbringend. Nur das hat halt 10 Jahre gedauert.
Wie entwickelt sich die Medienlandschaft im Osten der EU? Mit dieser Frage beschäftigt sich Dr. Jan Krone vom Institut für Medienwirtschaft an der FH St. Pölten. Herr Krone, wir haben es in dem Beitrag vorhin gehört, zum Teil sind die Marktanteile dieser Verlage in diesen Ländern sehr groß, 60-70%. Welche Probleme bringt das mit, wenn ausländische Verlage so dominierend sind auf den Märkten in Osteuropa?
Also lassen Sie mich bitte da 2 Vorbemerkungen zu machen. Zum einen muss man wirklich feststellen, die Anzahl der Engagements deutschsprachiger Verlage oder Verlage aus dem deutschsprachigen Raum in Zentralosteuropa ist sehr groß. B, dass sich daraus jetzt aber Missbildungen in jungen Demokratien ableiten lassen, halte ich für nicht zutreffend.
Gleichzeitig gibt es doch aber auch also Berichte über durchaus problematische Entwicklungen, wo sich Verlage in die Redaktionen einmischen oder beziehungsweise bestimmte Redaktionen ja journalistische Qualitätsstandards nicht mehr ganz so ernst nehmen. Sehen Sie da, gibt es da keine Schattenseiten dieser Entwicklung?
Natürlich, aber wir müssen das aus dem deutschsprachigen Raum jetzt sozusagen nicht so weit heraustragen. Wenn wir in die eigenen Märkte schauen, sehen wir natürlich auch dort immer strukturelle Veränderungen in den Redaktionen oder dass sich ein Verlag dann doch ein wenig schadhafter gegenüber seinen eigenen Redaktionen verhält. Das kommt natürlich auch in Osteuropa vor, gehört aber, denke ich, auch mit zum Geschäft. Verlage zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie renditeorientiert sind, keine öffentlich-rechtlichen Unternehmen. Und dass es dort zu Reibungsverlusten meinetwegen auch kommen kann, denke ich, gehört mit in dieses Geschäft. Aber es führt jetzt nicht zu ganz großen Bewegungen, die letztendlich eine missliche Auswirkung auf die Gesellschaft hätten. Es gibt natürlich Beispiele, Pro und Contra, dass es dort mal besser läuft und dort mal schlechter läuft. Aber das soll nicht dazu verleiten, also diese Gesamtentwicklung zu beobachten, die eindeutig positiv ist.
Okay, das wollen wir die gesamte positive Entwicklung nicht aus dem Auge verlieren. Aber trotzdem, vielleicht können Sie doch mal ein Pro- und ein Contra-Beispiel belegen.
Also ein Beispiel, was uns natürlich auch sehr geläufig ist, ist, dass unternehmerische Interessen dann mit den redaktionellen Interessen abgeglichen werden. Soll heißen, dass ein Verlag natürlich in erster Linie Geld verdienen möchte und sich dort den Großteil aus der Werbung treibenden Wirtschaft generiert. Diese erreicht er am besten, wenn letztendlich die politischen Rahmenbedingungen so aufgestellt sind, dass man dort dem Unternehmensziel sprechend arbeiten kann. Das heißt also, ein Verlag, die bürgerliche Presse, orientiert sich natürlich auch immer zu großen Teilen an der Werbewirtschaft und es ist möglich, dass dadurch bestimmte Themen nicht auf die journalistische Agenda rutschen dürfen, sollen, werden.
So wie Sie das jetzt schildern, klingt das so, als sei
Friede, Freude, Eierkuchen
und die westdeutsche bzw. westeuropäische Presselandschaft mehr oder weniger in den Osten hineingewachsen und alles sei dieselben Probleme und dieselben Vorzüge wie hier gibt's auch da.
Genau. Ihre Fragen sind natürlich aus dem Hintergrund schon berechtigt. Warum sind es jetzt nicht überwiegend eigene Verlage, die dort nach der Wende entstanden sind und letztendlich den Pressemarkt dominieren, wie wir das aus Deutschland beispielsweise kennen? Man kann es Politikversagen nennen, dass nämlich nach der Wende natürlich versucht wurde, möglichst schnell ein funktionierendes Mediensystem aufzubauen, mit einem recht schnell absehbaren Erfolg, anders als das nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland war, wo sich das also 8, 9, 10 Jahre als sich erst langsam entwickelt hat. Und da ging es natürlich darum, okay, wo bekommen wir diese professionellen Strukturen her? Die kamen aus Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland, vom Druck über den Vertrieb bis zur Werbezeitenvermarktung, auch was Chefredakteure, Verlag insgesamt anging, das wurde importiert, ohne das zu hinterfragen. Und damit hat man sich natürlich zum Teil die Hälfte des gesamten Marktes dann letztendlich an den Westen Europas abgegeben.
Welche Rolle spielt denn das Internet?
Eine zunehmend große. Das erklärt jetzt aber auch die positiven Zahlen der von mir genannten Verlage aus dem deutschsprachigen Raum, die dort Wachstumsraten und Renditezuwächse verzeichnen können, die sie in ihren Kernmärkten, in ihren Heimatmärkten nicht mehr erreichen können. Das Internet hat dort natürlich noch nicht die Verbreitung erreicht, wie es beispielsweise in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zu beobachten ist. Insofern gelten dort gedruckte Medien noch viel mehr als zentrale Plattformen zur Verbreitung von Informationen, allerdings auch natürlich dann gleichermaßen zum Verkauf dieser Plattform an Kunden aus der Werbewirtschaft als auch an Leser.
Vielen Dank. Das war Jan Krone vom Institut für Medienwirtschaft an der FH in St. Pölten über die Entwicklung der Medienlandschaft in Ost- und Mitteleuropa. Vielen Dank. Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur.
Breitband. Netzmusik.
Die Transmediale geht heute zu Ende und gleichzeitig schließt auch das parallel laufende, kooperierende Festival Club Transmediale, ein Festival für abenteuerliche Musik und die dazugehörigen visuellen Künste. So steht es zumindest auf der Homepage. Das Thema war in diesem Jahr Unpredictable. Es ging um künstlerische Konzepte, die das Unvorhersehbare und Überraschendes, Fehler und Zufälle einbinden. Und das in Clubnächten, auf Konzerten und in Performances. Und obwohl sich das ziemlich theoretisch anhört, heute Abend soll einfach gefeiert werden. Das wird sich dann so ähnlich anhören wie das hier.
you wanna be mine? Yes, be there.
Ungewöhnliche, überraschende Coverversionen, Mixe oder Mash-ups, also die Kombination von zwei oder mehreren Songs, das ist die Spezialität und das Erfolgsrezept der Birthday Party Crew. Ein Haufen von Berliner Musikbegeisterten, die seit 2007 die Birthday Party-Reihe veranstalten. Also Partys mit elektronischer Musik, die sich so anfühlen und die so ausgelassen sind wie Geburtstagsfeiern. Und die werden heute das Programm des letzten Club Transmediale Abends gestalten. Wo das ist und wann weitere Elektrofeiern mit der Birthday Party Crew stattfinden, können Sie im Internet nachsehen. Die Links finden Sie auf breitband-online.de.
Ela veio lá do Japão para balar aqui no Brasil. Ela é muito bonita, pode crer que ninguém viu. Eu te apresento a japonesa, se liga na parada, o nome dela é importante. É Takusa Nazar, eu te apresento a japonesa, se liga na parada, o nome dela é importante. É Takusa Nazar, vai, Takusa Nazar, vai, Takusa Nazar, vai, Takusa, Takusa, Takusa Nazar, o nome dessa japonesa. Nazara, Takusu Nazara vai, Takusu Nazara vai, Takusu, Takusu, Takusu Nazara, o nome dessa japonesa é Takusu Nazara.
Mehr von der Birthday Party finden Sie im Internet, sogar einen 45-minütigen DJ-Mix und Live-Aufnahmen von den Partys. Links alle unter breitband-online.de.
Breitband Besprechung.
The road in the international security environment, with special reference to how these changes redefine the US military's historic role as security.
Noch bis morgen hat in Berlin die Transmediale ihre Tore geöffnet. Neben der Linzer Ars Electronica lange das Festival für Kunst und digitale Kultur in Europa. Das Motto der diesjährigen Transmediale ist Conspire. Thema sind Verschwörungstheorien in digitalen Netzen wie dem Internet. Die Macher wollen Mechanismen konspirativer Strategien erkunden und, wie es im Programm heißt, für die Entwicklung neuer digitaler Ausdrucksformen nutzbar machen. Was das heißt, Carsten Probst besucht die Transmediale seit Jahren, sitzt jetzt vor mir im Studio. Carsten Probst, Verschwörungstheorien im Internet, das ist ja nicht das allerneueste Thema. Von der Transmediale würde man jetzt erwarten, dass da epochale neue Theorien und Einblicke gewährt werden. Kann das Festival diesem Anspruch gerecht werden?
Ich habe mich auch gewundert über dieses Thema. Ich wundere mich sowieso über einiges bei der Transmediale, was die retrospektive Anlage dieses Festivals angeht. Es gibt natürlich schon einen aktuellen Anlass, weshalb man jetzt Conspire und Verschwörungstheorien wieder reingenommen hat. Die Bundesregierung sozusagen höchstpersönlich hat da diese Steilvorlage gegeben mit dem Vorratsdatenspeicherungsgesetz. da ist die Transmediale so ein bisschen aktuell raufgestiegen und auch diese Thematisierung, Vorbereitung von Terroranschlägen im Internet, all das hat ja so ein bisschen was von Internetverschwörung nochmal, von diesem alten Geist. Man ist also nochmal draufgesprungen auf dieses Thema und hat versucht, eine Art politisch aktuellen Rahmen für dieses Festival jetzt einmal zu kreieren. Und gleich dann die ganze Geschichte der Konspiration im Internet nochmal mitgeliefert. Es hat also im Prinzip eine politische Tönung, dieses Thema, für die Transmediale, was auch zu ihrem Grundcharakter, zu ihrem medienkritischen Grundcharakter passt. Also zu der Grundfrage beispielsweise, ist es notwendig, wegen dieser Terroranschlagsvorbereitung im Internet jetzt wirklich die Bürger auszuforschen? Und das spiegelt sich beispielsweise im Theoriekontext jetzt auch der Transmediale auf der Konferenz wieder, wo man dann eben verschiedene Experten eingeladen hat, um über dieses Thema zu sprechen.
Also Sie haben das eben angerissen, es gibt so einen großen politischen Rahmen, in die sich die Transmediale jetzt einsortiert, aber kann dieser Rahmen auch mit neuen, interessanten Inhalten gefüllt werden? Stichwort, es gibt ja ein Konferenzprogramm zum
Ganz
Beispiel.
Genau, diese Konferenz wirkt auf mich nicht sehr aktuell. Wir haben erstaunliche Themen dort, die eher an die 80er, 90er Jahre erinnern. Eine der Stargäste beispielsweise ist Humberto Maturana, dieser chilenische Kognitionsforscher, der in den 70er Jahren eigentlich durch seine Theorien die Systemtheorie in Deutschland dann auch mit angefacht hat, sagen wir beispielsweise mit dem Begriff der Autopoiesis, der selbstreferenziellen Systeme. Mittlerweile aber, und darauf scheint die Transmediale überhaupt nicht zu reflektieren, ist die Systemtheorie selbst schon völlig ad acta gelegt im intellektuellen Kontext. Aber das wird überhaupt nicht thematisiert, sondern Maturana vertritt sozusagen die alten Thesen noch einmal. Oder man lädt eben Leute wie Otto Rössler ein, den Chaoswissenschaftler, den Chaostheoretiker, der noch einmal seine Thesen aus den 80er, 90er Jahren wiederholen darf. Das alles ist schon gelaufen auf der Transmediale, ist schon in den letzten Jahren immer wieder passiert. Eigentlich gibt es überhaupt keine neuen Theorieangebote.
Ein weiteres Standbein, ein weiterer Aspekt, eine weitere Bühne bei der Transmediale ist die sogenannte Medienkunst, also eine Ausstellung. Ist die interessanter?
Es geht bei diesem Ausstellungsbereich nicht wesentlich anders zu als im Theoriebereich. Ich wundere mich schon lange über diesen Begriff Medienkunst, der letztlich vollkommen inhaltsleer geworden ist, ist eigentlich auch schon zu Zeiten war, als die Transmediale begann, 1988. Schon da haben sehr viele Künstler mit Videos und später dann auch mit Internetanimationen gearbeitet. Heutzutage macht es insofern keinen Sinn mehr, so etwas als eigenes Festival zu zeigen oder als Teil eines Festivals. Der einzige Sinn einer Ausstellung ist, auf der Transmediale das Ganze irgendwie sinnlich erfahrbar zu machen, weg vom theoretischen Konzept und exemplarische Installationen zu liefern, wie beispielsweise von der russischen Internetaktivistin Olga Kiseleva, die so Apparate aufgebaut hat, die Codes produzieren, wo man dann über Bildschirme mit dem Handy entlang gehen kann und diese Codes werden dann auf das Handy als Text übertragen, wodurch sie dann sagt, gäbe es beispielsweise die Sowjetunion noch, wäre das eine echte Alternative zur dissidentischen politischen Praxis in einem totalitären System. Natürlich gibt es die Sowjetunion nicht mehr, aber sie meint eben, das aus der alten Zeit der dissidentischen politischen Praxis in die heutige Zeit übertragen zu können. Aber das ist so hypothetisch, dass man es eigentlich nicht mal auf China mehr anwenden könnte heutzutage. Also es ist der Versuch, dissidentische Internetpraxis sozusagen auch im Ausstellungsbereich nochmal zu aktualisieren. Und genau dasselbe Dilemma holt die Transmediale da ein wie im Theoriebereich.
Also was muss man denn machen? Was müsste man machen, um dem wieder Leben einzuhauchen? Geldhahn abdrehen?
Genau. Nein, vielleicht ist etwas von diesem repräsentativen Leuchtturmstatus, der ja mit dieser Bundeskulturstiftungsförderung verbunden ist, wieder herunterfahren. Tatsächlich ist es ein Beispiel für eine verfehlte Kulturpolitik durch das größer werden lassen, glaube ich. Also kleiner tut diesem Festival gut. Man sollte sich nicht ganz so abhängig machen.
Wunderbar. Vielen Dank, Carsten Probst, über die Transmediale, die noch bis morgen Abend im Haus der Kultur und der Welt in Berlin auf Gäste wartet. Wer dann noch Lust hat, hinzugehen, hat also noch Gelegenheit. Viele Veranstaltungen werden aber auch live im Internet übertragen. Vielen Dank.
Breitband, Medien und Meinungen.
Albtraum in Hessen.
Der Einsatz von Wahlcomputern in Hessen war offenbar zu Recht umstritten. Im Anschluss an die Landtagswahlen weist der Chaos Computer Club jetzt auf zahlreiche Vorfälle hin, die, so heißt es in einer Pressemitteilung, die Zuverlässigkeit der Wahlcomputer klar widerlegen. Mal habe die Technik versagt, mal seien die vorgeschriebenen Sicherheitsstandards nicht eingehalten worden. Unter anderem seien in der Gemeinde Niedernhausen gleich 9 Geräte über Nacht in der Wohnung eines Lokalpolitikers gelagert worden. Ein Albtraum-Szenario, erklärte der CCC-Sprecher Dirk Engling, selbst nach den Maßstäben des hessischen Innenministeriums. Lachsfarbene Zukunft. Die Financial Times Deutschland geht vollständig in den Besitz von Gruner und Jahr über. Das Verlagshaus übernimmt rückwirkend zum 1. Januar die Anteile des britischen Medienkonzerns Pearson. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Gerüchten zufolge soll Gruner und Jahr rund 15 Millionen Euro für die Wirtschaftszeitung gezahlt haben. Die Financial Times Deutschland war vor 8 Jahren in Konkurrenz zum traditionellen Handelsblatt gegründet worden. Die auf lachsfarbenem Papier gedruckte Zeitung hat in der Branche ein hohes Renommee erworben. Die Frankfurter Rundschau merkt jedoch an, dass die Financial Times seit langem die Gewinnerwartungen verfehle. File-Sharing fast anonym. Spanische Internetprovider sind nicht verpflichtet, die Verbindungsdaten ihrer Kunden gegenüber der Musikindustrie offenzulegen. Mit dieser Entscheidung stärkt der Europäische Gerichtshof den Benutzern von Tauschbörsen den Rücken. Die Weitergabe der Daten könne nur bei strafrechtlichen Ermittlungen erzwungen werden, nicht jedoch zur Durchsetzung von Urheberrechtsansprüchen. Dieser Grundsatz soll auch in Deutschland gelten. Das Bundesjustizministerium bereitet derzeit einen entsprechenden Gesetzentwurf vor. Spiegel Online weist allerdings darauf hin, dass die Musikindustrie sich die Namen von Tauschbörsenbenutzern mit einem einfachen Trick besorgen könne, indem sie einfach trotzdem eine Strafanzeige stellt und dann Einsicht in die Ermittlungsakten beantragt. iHacking. Fast jedes 4. iPhone ist gehackt. Nach Angaben des amerikanischen Analysten Bernstein Research sind bereits 1 Million der 3,75 Millionen weltweit verkauften Handys entsperrt worden. Die Mobiltelefone können damit entgegen der ausdrücklichen Vorgabe des Herstellers mit jedem beliebigen Provider benutzt werden. Da Apple an den Einnahmen seiner Exklusivpartner beteiligt ist, wirkt sich die hohe Zahl der entsperrten Handys negativ auf den Umsatz des Unternehmens aus. Das britische Online-Magazin The Register hat ausgerechnet, dass der kalifornische Konzern aufgrund der gehackten iPhones bisher bereits einen Verlust in Höhe von 400 Millionen Euro gemacht habe.
Medien und Meinungen im Deutschlandradio Kultur, zusammengestellt von Kolja Mensing. Und jetzt
Breitband Netzmusik.
Teil 2 mit Vivian Perkovic.
CC Mixter ist eine große Spielwiese und ultrademokratisch. Auf dieser Homepage kann jeder Remixe, also neu abgemischte Songs, veröffentlichen. Das ist was für DJs, Produzenten und auch die, die mal gern so tun. Das Soundmaterial, das man für Remixe braucht, also Vokalspuren, Beats und Melodieloops, kann man auf dieser Seite auch kostenlos runterladen. Solange man sich an die Creative Commons Lizenz hält, also man kann die Musik runterladen, remixen und veröffentlichen, aber nicht zu kommerziellen Zwecken. Mir sind auf dieser Seite Remixe von Darkroom aufgefallen, einem Herrn aus Kalifornien, der nach eigenen Angaben schon seit 20 Jahren Musik macht und das ganz schöne. Hier sein Remix mit dem Titel Dirty Grimy Infected Mix.
Let's get dirty.
In der Breitbandnetzmusik der Titel Dirty Grimy im Infected Mix von Darkroom. Die Remix-Site CC Mixter, auf der Darkroom diesen Remix bereitgestellt hat, hat mittlerweile einen so guten Ruf, dass sogar bekanntere Musiker ihr Musikmaterial dort zum Remixen zur Verfügung stellen. Auch zum Beispiel die Background-Band der amerikanischen Hip-Hop-Band Black Eyed Peas oder der wundervolle britische Produzent DJ Vadim. Auch den hat Darkroom geremixed.
And we've been seeking for them to explain, and all been accepting the way that they claim to be helping out with the goals that we chase, and all memories of living in pain, pain, and all that we pray is to find peace and tranquility and not leaving the way, hope for a great day, day. Jehovah have say in this way, way. Them say that everything is coming. Hold on to this, and then you know it really seems like. Wala, that everything is changing. Nothing at all punishment. It really feels like. Hear what they say, but lock out your ears, 'cause it's all a lie. Stand up, it's already done. Barristan lions, use us for fun. Promises, shelter, 2 billions. Not done, the road has humble survivors. Still run, use the patience and formal relations just for diversion, good one. So be pressing hard for attention. Hey, them say that everything is coming. Hold on to this and then we know it really seems like. Why lie? Everything is changing, nothing at all punishment. It really feels like. Hear what they say, block out your ears, 'cause it's all a lie. Yeah. Them say that everything is coming. Hold on to this and then you know it really seems like. Why lie? That everything is changing. Nothing at all punishment. It really feels like. Hear what they say, but lock out your ears, 'cause it's all a lie. Hear what they say, but lock out your ears, 'cause it's all lies, all lies, all lies.
In der Netzmusik ging es um Remixe von der Seite CC Mixer. Den Link dorthin und zu allem, was sonst noch lief hier in der Sendung, finden Sie wie immer unter breitband-online.de.
Breitband Porträt.
Windows beherrscht den Markt für Betriebssysteme. Rund 90% aller Heimrechner werden angetrieben von Microsofts Geldmaschine. Selbst ein milliardenschwerer Konzern wie Apple erscheint da als schnuckliger David, der mit einem bunten und technisch fortschrittlichen System gegen Goliath antritt. Gar nicht zu reden von den vielen Entwicklern, die Linux gemeinsam zu einem ausgewachsenen Betriebssystem gemacht haben, das aber heute vor allem auf Servern läuft und auf Arbeitsplatzrechnern bis heute nur selten zu finden ist. Apple investiert Milliarden Milliarden von Dollar, die Linux-Gemeinde, kaum gekannten Enthusiasmus und dennoch haben sie dem Platzhirschen aus Redmond kaum ein Stück aus dem großen Kuchen beißen können. Zeit für ein paar frische Herausforderer, den Ring zu betreten. Eine Handvoll Düsseldorfer programmiert ihr eigenes Betriebssystem. Haiku soll schnell sein, schön und erfolgreich. Gerrit Stratmann über die Enthusiasten, die ihr eigenes Betriebssystem programmieren.
Monitore blinken und Tastaturen klappern im Keller der Düsseldorfer Jugendherberge. Über 30 junge Männer treffen sich an diesem Wochenende hier, um auf einer gemeinsamen Coding-Session die Entwicklung von Haiku voranzutreiben. Das schlanke Betriebssystem mit dem poetischen Namen soll ihnen bald als Ersatz für Windows oder Linux dienen können. Einer von ihnen ist Axel Dörfler, Anfang 30, Computerlinguist und Informatiker aus Hannover. Wie viele andere hat er sich dem Projekt angeschlossen, weil er in der Vergangenheit mit den verfügbaren Systemen nicht zufrieden war.
Ich hatte mir einen neuen Computer gekauft, wo erstmal nur Windows drauf war. Und obwohl dieser Computer 8 Jahre neuer war als der, den ich vorher hatte, fühlte er sich langsamer an, stürzte oft ab und das war nicht, weswegen ich mir den angeschafft hatte.
In den 90er Jahren hörte er das erste Mal von der kleinen amerikanischen Firma Bee, die damals ein neues, eigenes Betriebssystem entwickelte und vermarktete, das Bee Operating System, kurz BOS.
Und das hat mich einfach sofort überzeugt. Es ging halt einfach alles. Und sehr schnell.
Das BOS wurde zur Inspirationsquelle für Haiku. Es vollbrachte Dinge, die unter anderen Systemen damals undenkbar waren. Es war von Grund auf für die parallele Verarbeitung von Daten programmiert. Dadurch blieb es auch unter großer Auslastung immer ansprechbar und konnte damals schon mehrere Audio- und Videodateien nebeneinander abspielen, ohne ins Stocken zu geraten. Aber nicht zuletzt spielte auch ein emotionaler Faktor eine große Rolle. So fühlte es sich für Stefan Asmus, der als Programmierautodidakt zu Haiku gefunden hat, einfach besser an, mit BOS zu arbeiten. Eine andere Plattform kann er sich seitdem kaum noch vorstellen.
Wenn man das mal ernsthaft benutzt hat, dann ist man wie so gefesselt. Man hat Schwierigkeiten, auf anderen Systemen dann zu arbeiten und denkt sich immer, ach, also warum dauert das so lange, warum funktioniert das so umständlich?
You're resizing a view, but you're not locked. So you always need to lock before you.
In der Jugendherberge unterhalten sich die Hobbyprogrammierer auf Englisch. Zwar kommen viele der Besucher aus Deutschland, aber einige sind in ihrer Freizeit aus halb Europa angereist, um hier auf Gleichgesinnte zu treffen, mit denen sie sonst nur per Mail oder Chat Kontakt halten können. Die Geburtsstunde von Haiku liegt im Jahr 2001, als die Firma Bee Konkurs anmelden musste und das BOS vom Markt verschwand. Schon kurze Zeit später fanden sich über das Internet einige Enthusiasten zusammen, die auf ihr liebgewonnenes System nicht mehr verzichten wollten. Sie entschlossen sich, BOS auf eigene Faust nachzubauen und weiterzuentwickeln, unter dem neuen Namen Haiku.
Der BOS-eigene Browser, der hat ursprünglich Fehlermeldungen in Haiku-Gedichten verfasst. Da steckt die Inspiration für den Namen Haiku drin. Und noch weiter gedacht, spielt so ein bisschen an auf die Eleganz, weil diese Gedichte sind halt sehr knapp und auf den Punkt.
Der Niedergang von Bee war für die Fans Enttäuschung und Lektion zugleich. Das neue System Haiku steht deshalb nicht mehr unter der Hoheit einer einzigen Firma. Es ist frei. Die Hobbyentwickler können die weitere Richtung von Haiku jederzeit selbst bestimmen. Für Ingo Weinhold und viele andere Programmierer ist es eine der wichtigsten Motivationen, an dem Projekt mitzuarbeiten.
BOS wäre es frei gewesen, wäre es nicht gestorben. Einfach dadurch, dass die Firma jetzt kaputt gegangen ist, haben wir quasi unser Betriebssystem verloren oder haben es jetzt immer noch auf einem Stand vor 7 Jahren oder 8 Jahren. Und mit einem freien Betriebssystem wird es einfach nicht so schnell sterben. Jeder, der interessiert ist, kann einfach daran was machen, kann es verbessern. Das ist schon das Wichtigste eigentlich daran.
Seit mehreren Jahren opfern Programmierer wie Axel, Stefan und Ingo bereits ihre Freizeit dafür, Fehler in der Software zu suchen oder USB-Stacks und Soundtreiber zu schreiben. Die kryptischen Anweisungen und Formeln, mit denen sie der Maschine dabei Befehle erteilen, sind für Ingo und die anderen oft seit ihrer Schulzeit ihr täglich Brot.
Das fand ich total toll, dass man dem Computer irgendwie beibringen kann, was der tun soll. Und dass er das auch wirklich gemacht hat, wenn man es richtig gemacht hat. Und eigentlich seitdem hat mich das fasziniert und jetzt ist es Arbeit und Hobby und Leidenschaft.
Kräfte sammeln beim Mittagessen in der Kantine. Die letzten haben noch bis 4 Uhr nachts neuen Programmcode geschrieben und stehen jetzt erst auf. Auch am Tisch wird weiter diskutiert, denn Probleme gibt es immer noch genug. Gerade die Programmierung eines Betriebssystems erfordert besondere Sorgfalt, erklärt Michael Lotz, der aus der Schweiz angereist ist.
Da muss man wirklich viel mehr aufpassen, weil wenn man eine Applikation schreibt und da macht man was kaputt, dann stürzt die einfach ab, das ist nicht weiter tragisch. Aber wenn man eben im Betriebssystem, also im Kernel, etwas falsch macht, dann stürzt das ganze System ab und das ist schon eine große Verantwortung.
Trotz der titanischen Aufgabe herrscht in der Gruppe ungebrochener Optimismus, da jeden Tag kleine Fortschritte erzielt werden. 7 Jahre Ausdauer haben die Macher von Haiku bis jetzt bewiesen, für ein System, das deutlich einfacher werden soll als Linux und sich schneller anfühlt als die kommerzielle Konkurrenz. Die Frage möchte eigentlich niemand gerne beantworten, aber natürlich muss sie gestellt werden. Wann wird es denn soweit sein?
Das ist immer so eine Sache mit den Prognosen. Es wäre schade, jetzt eine zu geben und dann Leute zu enttäuschen. Aber ich denke, wir sind heute einfach viel näher dran, als wir immer waren. Und es fehlt nicht so viel.
Jetzt ist halt der Punkt erreicht, wo im Prinzip alles fertig ist und nur noch Fehler zu finden sind. Und die Fehler, die zu finden sind, sind aber halt teilweise sehr haarig. Und das ist nicht jedermanns Sache.
Also am Anfang dachten wir, so in 1-2 Jahren wären wir soweit. Und diese Prognose wurde dann jedes Jahr erneuert. Und ich denke auch heute eigentlich, in 1-2 Jahren könnten wir soweit sein.
Gerrit Strandmann über Haiku und warum wir unbedingt ein weiteres Betriebssystem brauchen.
Breitband, Netzmusik.
Noch immer mit Vivian Perkovic. Bitte.
Fleetwood Black ist ein Frauenduo. Die eine Hälfte Graf Noble aus Toronto und die andere Raz aus L.A. Graf Noble kam zum Singen, nachdem sie die britische Trip-Hop-Band Portishead zum ersten Mal gehört hat. Und sie war vor einigen Jahren auch bei einem Major-Label unter Vertrag, aber ein Album wurde nie veröffentlicht. Raz dagegen war als Soul-Sängerin schon relativ erfolgreich, hat auch ein Solo-Album herausgebracht und sie war zum Beispiel als Support mit der Soul-Sängerin Mary J. Blige auf Tour. Das war bei beiden um 2001, 2002 herum. Und danach blieb der erhoffte Karriereschub aus. Mittlerweile wohnen beide in L.A., haben sich jetzt zusammengetan und machen zusammen Elektroakustik. So nennen sie es zumindest auf ihrer MySpace-Seite. Von Fleetwood Black, ein Frauenduo aus L.A. Der Name, klar, in Anlehnung an die Bluesrocker Fleetwood Mac und Black steht wohl für die afrikanischen Wurzeln der Damen. Den Link zu ihrer MySpace-Homepage finden Sie wie immer auf unserer Homepage breitband-online.de. Und jetzt noch ein wunderschönes akustisches Lied von Fleetwood Black, Sometimes.
Sometimes you fall. Sometimes you stall. Sometimes you feel like there's no use at all. Sometimes it seems all so serene. Sometimes it takes
Fleetwood Black und Sometimes, die Netzmusik mit Vivian Perkovic.
Breitband, Blockspiel.
Integration ist zu wichtig, um als Wahlkampfthema missbraucht zu werden, so der Tenor der CDU-internen Opposition gegen Roland Koch. So ist es und nicht erst seit Sonntag. Nathalie Böhnekes Beitrag zum Thema heißt Lektion Interkult, unser Blockspielbeitrag der Woche.
There are two important things to remember about learning any new language.
Kommunikationsprobleme entstehen auch und gerade unter Angehörigen verschiedener Kulturen.
Das ist also eine Frage der interkulturellen Kompetenz.
One. Be interested in the people, their country and language.
Es gibt Kulturen, die haben ein anderes Zeitverständnis. Es gibt Kulturen, die schätzen mehr das Direkte. Und es gibt Kulturen, die schätzen mehr einen erst allmählichen Zugang. Das ist zusammengenommen in jeder Kultur individuell. Aber die Probleme, die wiederholen sich so über die Welt hin.
Nehmen wir mal zwei grundsätzlich unterschiedliche Kulturen. Europa, Nordamerika, das sind ja eher individualistische Kulturen, wo Personen möglichst einzigartig sind. Und nehmen wir kollektivistische Kulturen, Japan, Asien, wo die Personen sich eher in die Gruppe einordnen wollen. Wichtiger Unterschied ist, dass wir in individualistischen Kulturen ja immer relativ konsistent sein wollen. Das kann man bei Personen aus kollektivistischen Kulturen nicht unbedingt erwarten. Für die ist sehr wichtig, dass sie das tun, was im gegebenen sozialen Kontext für sie richtig erscheint. Unabhängig von ihrer Einstellung werden sie uns einmal zustimmen. In einer anderen Situation werden sie aber ganz anders entscheiden. Wir würden das als inkonsistent auffassen, weil man soll ja zu seinen Einstellungen stehen. Die würden das als reif betrachten, weil man muss sozusagen in der Gruppe gucken, wie man dort das tut, was der Gruppe entspricht.
Two. Practice it as often as you can.
Ja, dadurch, dass ich mit einer Polin verheiratet bin, da übe ich das schon seit 30 Jahren. Und manche Dinge, die versteht man erst im Laufe der Zeit.
Russland, Polen, das sind ja ehemalige Ostblockländer. Und da hat so eine Mischung stattgefunden, weil das Gesellschaftssystem hatte ja so einen kollektivistischen Anspruch. Und daneben ist natürlich ein Rest von Individualismus, weil sie ja insbesondere Polen auch mit zum europäischen Kulturkreis gehört, sodass wir da so eine Mischung haben.
Ein Beispiel, das immer ein Problem war für uns in der Ehe. Es gibt Kulturen, wo man die Leute ausreden lässt. Das ist in Deutschland so. Es gibt Kulturen, wo das keineswegs so ist, sondern wo man gar nichts dabei findet, einander zu unterbrechen. Ganz im Gegenteil, wenn man das nicht tut, wird das als Zeichen mangelnder Anteilnahme gewertet. Das deutsche kommunikative Verhalten und das polnische Verhalten, das unterscheiden sich justament in diesem Punkt. Wenn sie einmal kapiert haben, dass das einfach so die Sozialisierung ist, die kulturelle, die da zum Ausdruck kommt, dann können sie auch besser damit umgehen.
Am Telefon habe ich Nathalie Böhnecke, die Autorin des eben gehörten Blogspielbeitrags. Hallo Nathalie.
Hallo Philipp.
In welchem Rahmen sind denn diese O-Töne entstanden?
Ich hatte mal so eine kleine Radiosendung gemacht bei unserem freien Sender zu Deutschland, Polen, also zu so einem Literaturprojekt. Und da bin ich rumgelaufen und dachte, wer hat dazu was zu erzählen? Also wenn so ein Kontakt stattfindet zwischen Deutschen und Polen, und habe dann mit einem Sozialpsychologen gesprochen, mit einem Germanisten und dann noch mit so einer Vorsitzenden von der deutsch-polnischen Gesellschaft. Und ja, da ist ganz viel zusammengekommen und das habe ich natürlich nicht alles verwendet und deswegen dachte ich, ich nehme den Rest oder den Anteil mal dafür.
Okay, welche persönlichen Erfahrungen hast du eigentlich mit diesen Kommunikationsproblemen interkultureller Art?
Ich merke das immer wieder, dass ich nicht weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht in Kroatien bin oder so, dass ich nicht weiß, wie ich mich jetzt richtig verhalten soll. Da sind immer so Kleinigkeiten. Es ist der alltägliche Kontakt. Das ist immer sowas, was man von vornherein nicht so bestimmen kann, nicht so genau weiß, wie man damit umgehen soll.
Wie hilfst du dir da? Also was machst du da?
Ich springe einfach ins kalte Wasser. Ich probiere das aus und dann stellt sich irgendwann raus, was am besten passt, was sich am besten anfühlt.
Hast du schon eine neue Idee für einen neuen Blogspielbeitrag?
Zurzeit noch nicht, aber jetzt habe ich ja Semesterferien und dann fällt mir vielleicht was ein.
Wunderbar. Dann hören wir uns vielleicht wieder an dieser Stelle im Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Vielen Dank an Nathalie Bönicke für den wunderschönen Beitrag. Das war's auch schon wieder für diese Woche vom Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Hier folgt gleich die Deutschlandrundfahrt aus Saalfeld in Thüringen. Mein Name ist Philipp Banse. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Bis zu den Nachrichten, jetzt noch Netzmusik. Tschüss.
Let me unlock your cage, boy.